Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst. Ja, ich freue mich wirklich nach so langer Zeit, dass ich euch wieder sehe und begrüßen darf. Und ich denke, wir sind alle froh und dankbar über die Gemeinschaft miteinander und mit unserem Herrn mitten unter uns. Und der C.S. Lewis, der hat einmal gesagt, indem Gott angebetet wird, offenbart er seine Gegenwart. Und deshalb lass uns doch zuallererst unseren dreieinigen Gott loben und anbeten, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich bete mit den Worten aus Nehemia 9, Vers 5 und 6. Steht auf und lobt den Herrn, euren Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Gepriesen sei dein herrlicher Name. Er ist größer, als wir es mit unserem Lobpreis ausdrücken können. Du allein bist der Herr. Du hast den Himmel gemacht, das Firmament und die Sterne, die Erde und alles, was auf ihr lebt, und das Meer und alles, was darin ist. Du hast ihnen allen das Leben geschenkt, und die himmlischen Heerscharen beten dich an. Amen. Wir beten natürlich mit an mit den himmlischen Heerscharen. Ein bisschen leise, aber dafür von ganzem Herzen mit dem nächsten Lied. Wir kommen ja gerade von Himmelfahrt her. Und Jesus ist aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Aber er hat uns nicht allein gelassen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der in uns lebt mit großer Kraft. Nur mit diesem Geist können wir mit ihm leben, für ihn leben und ja, ihm dienen und ihn auch so anbeten, wie wir es gerade gemacht haben. Ich lese dazu ein paar Verse noch aus Epheser 1. Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Und jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. In Jesu Gegenwart. Das ist das, was mich berührt hat bei der Vorbereitung auf diesen Predigt heute, wo das Thema ist, Maria und Martha. Im Hauskreis haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, wie es uns so gegangen ist. Ich sage einfach mal kurz Corona-Zeit. Und es war ganz unterschiedlich. Für manche ging das Leben eigentlich ganz normal weiter. Da hat die Arbeit sich nichts geändert und alles wie nur gewöhnlich eigentlich. Manche, die hatten ein bisschen mehr Arbeit wie sonst, auch durch die verschiedenen Auflagen und Einschränkungen und was es so gab. Und es gab dann eine Gruppe, die hatte viel, viel mehr Zeit als sonst, weil natürlich auch viel ausgefallen ist an Terminen. Aber egal. Mir Schwaber, mir findet ja eigentlich letztlich immer was zum Schaffen. Und mir schaffet ja auch gern, in der Regel. Mir schaffet auch gern für andere. Mir nehmet uns sogar auch gern Zeit, für Gott etwas zu tun. Das machet mir auch gern. Ich habe mir aber überlegt, wie viel Zeit nehme ich mir auch einfach still in der Gegenwart, in der Gemeinschaft mit Jesus zu verbringen. Schon ein bisschen schwieriger, habe ich festgestellt. Und vor allem, es ist eine Entscheidung. Ohne Entscheidung geht es gar nicht. Wie viel Zeit verbringe ich mit Arbeit, mit Ruhe? Wie viel Zeit verbringe ich wirklich mit Jesus? Sodass ich ihm einfach auch mal zuhöre, wie die Maria, was er auf dem Herzen hat, was sein Wille ist für mein Leben, welche Absichten und Pläne er hat mit der Welt, mit mir persönlich. Manche, die gehen einfach spazieren, die machen einen Spaziergang mit Jesus und laufen mit ihm und hören auf ihn, redet mit ihm, dann schweigen sie wieder. Das finde ich recht schön. Und der Hans-Peter Reuer hat gesagt, bei ihm ist es ganz toll, wenn er ab und zu mal einen Kaffee trinken geht mit Jesus. Ganz in Ruhe und entspannt mit ihm zusammen sein. Einfach in der Gegenwart Jesus sein. Aber zurück zu Maria. Maria salbte Jesus als Vorbereitung für sein Begräbnis. Aber woher wusste sie das eigentlich? Nun, sie saß ja zu seinen Füßen und hörte ihm zu. Und Jesus hat es ihr gesagt. Und das, was Jesus zu ihr gesagt hat, das hatte auch Auswirkungen auf ihr Handeln, auf ihr Tun. Hat Maria vielleicht erkannt, dass Hören auf und Reden mit Jesus zwar keine Tat ersetzt, dass aber dieses Tun, das Hören auf und Reden mit Jesus durch keine Tat zu ersetzen ist. Ich möchte noch beten. Und wenn es leicht fällt, dann möchte ich bitten, dass er dazu noch aufsteht. Ja, Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, dass du hier bist. Dass du in uns lebst durch deinen Heiligen Geist, dass du uns so lieb hast, dass du mit uns in Gemeinschaft leben willst. Du willst nicht, dass irgendeiner alleine sein Leben leben muss. Ja, schenk auch, dass wir das möchten, dass wir deiner Liebe Antwort geben, deine Nähe suchen. Dass wir wirklich hören möchten, was du auf dem Herzen für uns hast. Und schenk auch, dass wir antworten, dass aus Liebe zu dir, dass wir beten, dass wir füreinander beten, dass wir für Menschen beten, die du uns auf den Weg stellst, dass wir für verfolgte Christen, Geschwister beten, für unser Land, für die Regierung und dass wir das tun im Glauben und im großen Vertrauen, dass du wirklich derjenige bist, der handelt und wirkt im Großen wie auch im Kleinen, ganz bei uns persönlich. Ja, jeder ist dir so wichtig hier und du weißt, was jeder braucht in seinem Leben, wo er gerade steht. Und so bitte ich dich nun, dass du für jeden ein Wort hast für sein Herz. Und für sein Leben. Und dass du auch an jedem sein Herz öffnest nun für dein Wort. Und schenke, Herr, dass wir dann auch das Gehörte in die Tat umsetzen, dass wir gehorsam sind, dass wir, wenn wir rausgehen in den Alltag, dass wir es dann auch wirklich tun, So das werde ich auch erleben und die Erfahrungen machen, die gute, die du alle für uns vorbereitet hast. Und danke, dass wir mit deiner großen Kraft mit in uns ein Leben führen können, das dich ehrt und das dir gefällt. Und schenke, Herr, dass wir auch hoffnungsvoll und zuversichtlich leben, als ein Licht unter unseren Mitmenschen, dass wir sie zum Glauben und auch im Glauben ermutigen dürfen. Amen. Vor der Predigt hören wir noch auf das Lied »In deiner Gegenwart«.
Ich muss zugeben, ich weiß nicht bei jedem von euch, ob er oder sie mit Geschwister oder ohne Geschwister aufgewachsen ist. Bei den meisten schon. Aber mir scheint, die Sache mit Geschwistern zusammen aufzuwachsen, ist manchmal so in die Richtung, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Hart formuliert. Ich weiß nicht genau, wie eure Erfahrung ist. Aber manches Mal kann es ja schon ziemlich zur Sache gehen und heftig hergehen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist jedem klar, Geschwister lieben einander und brauchen einander. Und schlussendlich ist Blut dann doch immer auch dicker als Wasser. Sprich, Geschwister kriegt man nicht so einfach getrennt. Und erst einmal dieser Punkt Maria und Martha, zu denen auch noch Lazarus gehörte, um den es heute aber nicht geht. Drei Geschwister, die unter einem Dach leben und ihr Leben miteinander managen und allesamt Jesus liebhaben, Jünger Jesu sind. Dazu erst einmal diese Geschichte selbst. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Kapitel 10, Vers 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er, Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Wenige Verse und doch beinhalten sie einen gewissen Sprengkraft. Gerade unter Geschwistern scheint mir, gibt es immer wieder die Diskussion, wer muss eigentlich mehr machen im Haushalt, im Haus, im Umherum. Wer sind die Fleißigen und wer sind die meistens Kleinen, die glimpflich davonkommen? Es gibt auch Familien, da macht Mama alles, aber meine Schwestern haben dazu eine klare Antwort auf diese Frage, wer hat mehr geschafft? Ich auch, unterscheidet sich ein bisschen. Aber es kann zu Herausforderungen führen. Und das, warum ich das aufgreife, ist, wenn man diesen Text erst einmal liest, kann man ja gerade, wenn man das erlebt hat, sagen, siehst, so ungerecht. Die Martha, die kümmert sich um Jesus und die 12 Jünger und alle drum und dran, die bewirtet die. Und die Maria, die legt sich auf die faule Haut und bekommt von Jesus dafür auch noch recht. Das ist doch voll mies. Also nach dem Motto, wird der Dienst der Martha überhaupt nicht gesehen, überhaupt nicht wertgeschätzt. Und wo man sagen muss, das ist nicht der springende Punkt, um den es hier geht. Denn insgesamt betrachtet, wenn Maria und Martha dargestellt werden, ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Bild. Zum einen, immer heißt es, im Grunde genommen, sie kommen in das Haus und Martha wird als die Hausherrin vorgestellt. Die, die das Kommando hat, die die Verantwortung trägt, im Grunde genommen, die den Hut auf hat. Sie ist diejenige wahrscheinlich, der sogar dieses Haus gehört und die ihre Geschwister bei sich aufgenommen hat. Wie es dazu genau kam, vielleicht ist sie verwitwet oder was auch immer, das weiß man nicht so genau. Und deutlich wird, Jesus hat Martha lieb. Im Johannesevangelium, da heißt es in Kapitel 11, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und ich finde das spannend, diese Formulierung. Martha wird immer vorangestellt und in diesem Fall wird Maria noch nicht mal mit Namen erwähnt, aber Martha. Also es kann nicht davon die Rede sein, dass irgendjemand etwas gegen Martha halte. Von was man vielleicht ausgehen könnte, ist, dass wir hier zwei Charaktere haben. Denn man kann auch überlegen, dass sowohl Martha und Maria Jesus und den Jüngern auch gedient haben. Also als die, die dort im Haus leben, ist das jetzt auch nicht wahrscheinlich das Ungewöhnlichste. Aber dass Maria jemand ist, der hingeht und sagt, so, die Arbeit ist getan, Abwaschgerät auch noch morgen, jetzt setzen wir uns. Die kann sich hinsetzen, die kann ruhen, die kann fünfe geradere sein lassen. Und Martha ist vielleicht eher jemand, die sagt, jetzt geht's doch erst richtig los. Weil hast du nicht hingeguckt, man könnte noch das und das machen. Und dann loslegt. Und es gibt ja auch Personen, wenn sie anfangen können, aktiv zu werden, initiativ zu werden, dann blühen sie auf. Die immer on top sein müssen, immer etwas zu tun haben müssen. Und dadurch anderen auch dienen. Und wo man sagen muss, Maria dient scheinbar erst einmal Jesus auf eine andere Art und Weise. Denn das, was über sie berichtet wird, eben dieser Punkt, sie sitzt zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Sie schenkt ihm ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Und auch im Johannesevangelium ist diese Geschichte zu lesen, wo es eben auch heißt, Jesus ist wieder im Haus von Martha und sie dient ihm. Und dann kommt Maria und salbt Jesus die Füße und trocknet die Füße mit ihren Haaren ab. Dieses Salböl, feinste Nadel, war schnell mal eben ein ganzes Jahresgehalt wert. Durchschnittliches Einkommen dort. Damals. Jetzt kann jeder selbst überlegen, wie bei ihm Jahreseinkommen aussieht und überlegen, mal eben Jesus über die Füße gießen. Mal eben sagen, okay, hast du. Gebe ich dir. Ich verschwende es an dich. Einfach nur, weil. Einfach nur, weil du eben Jesus bist. Also ein Stück weit sprechen die beiden eine andere Sprache der Liebe. Und doch bleibt da der Punkt, dass es ein Kernproblem gibt, was Jesus auch bei Martha anspricht. Und doch, wenn man liest einfach, was Jesus dazu sagt, ist es nicht einfach, dass sie aktiv ist, dass sie dient. Vielleicht noch nicht mal, dass sie darum bittet, dass Maria ihr doch helfen möge. Sondern das, was Jesus sagt, ist etwas ganz anderes. Entschuldigung, Satz suchen. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viele Sorge und Mühe. Man könnte auch sagen, du sorgst und beunruhigst dich über vieles. Da ist viel Zeug, was dir Sorgen macht. Ich weiß nicht, welche Bibelverse ihr sonst verbindet mit Sorgen machen. Aber meistens heißt es, gerade wenn es um Thema Sorgen machen geht, von Jesus eher ein kritisches Wort. Sei es in der Bergpredigt, wo er eben sagt, sorgt euch nicht um morgen, es reicht, wenn jeder Tag seine eigene Last hat. Oder das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, vielleicht im Hinterkopf noch bekannt. Ja, ein Seemann sät aus und manches fällt auf den Weg, manches unter die Dornen, manches auf felsigen Grund und manches auf guten Acker. Und Die Sache ist eben die, okay, vieles bringt keine Frucht. Und das, was unter die Dornen fällt, ist in diesem Gleichnis das, was aufgeht an Glaube, und gleichzeitig machen sich Sorgen mit breit. Sorgen um ganz alltägliche Sachen, Sorgen über weltliche Sachen, sprich Dinge, die nun mal zu unserem Leben dazugehören, als Menschen, die in dieser Welt leben. Und die Gefahr, die Warnung, diese Sorgen können den Glauben ersticken. Sie können dafür sorgen, dass geistliches Leben verkümmert und eingeht. Das ist im Grunde genommen die Warnung, die Jesus an Martha ausspricht. Es geht nicht einmal in erster Linie um dieses Aktivsein, sondern das, was sie aktiv sein lässt, aktiv hält und im Grunde in Unruhe treibt, in Ruhelosigkeit und Rastlosigkeit, ist eben dieses Kreisen und Sorgen um bestimmte Sachen. Jesus nennt es viele Dinge. Und an der Stelle ist immer wieder auch für uns die Frage, okay, inwiefern gibt es in unserem Leben, auch als Christen, Dinge, die uns einfach auf Trab halten, in Unruhe halten, die uns Sorgen machen, auf die Art und Weise, dass wir nicht mehr dazu kommen, ruhig zu werden vor Jesus. Also denn das, was einander gegenübersteht, ist ja die Rastlosigkeit und Unruhe Marthas und das zu Füße sitzen der Maria. Und die eine ist von vielen getrieben, und die andere, die Maria, tut das eine, was Not ist. Eins aber ist nötig. Das zu Füßen sitzen Jesu. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Und wo ich eingestehen muss, habe schon länger überlegt, hey, über dieses, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Darüber mal wieder zu predigen. Habe ich hier noch nicht gemacht, bisher ist doch eine gute Sache. Und wo es im Kontext ganz klar darum geht, werf deine Sorgen auf Gott, überlass sie ihm, leg sie bei ihm ab und mach dir bewusst, du kannst und musst nicht alles unter Kontrolle haben. Und wo man das auch gerne predigt, und dann hat auf einmal Corona angefangen. Ja, und alles wurde zugemacht, auch die Gemeinde. Und wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich davon rede, alle eure Sorge werft auf ihn, dann meine ich, keine Ahnung, was auch immer, vielleicht finanzielle Fragen oder Jobfragen oder weiß ich was, aber hey, doch bitte nicht Gemeinde. Also Gemeinde hat doch bitte sehr irgendwie halbwegs geregelt zu laufen. Also wer denkt denn davon, dass irgendwas dafür sorgen könnte, dass das Gemeindeleben mal eben eingestampft wird? Und wo ich merken musste, okay, krass, hier ist etwas, was Dienst ist, sogar für Gott. Und trotzdem habe ich es nicht unter Kontrolle, vielleicht auch gerade deshalb. Und genauso sehr muss es an Gott abgegeben werden. Sprich, wenn es darum geht, Maria und Martha, dieses zu Füße sitzen Jesu, ist der erste Punkt, sich nicht von seinen Sorgen umtreiben zu lassen, sondern zu sagen, okay, und ich trage sie vor Gott und ich lasse sie dort. Ich überlasse es seinen Händen. Was ich neu lernen musste und ich glaube, was jeder von uns immer wieder neu lernen muss. Es gibt einfach viele Dinge, die wir nicht unter Kontrolle haben und wir dürfen sie Jesus überlassen. Und damit bin ich auch an dem Punkt, es gibt zum einen den privaten Bereich vielleicht in unserem Denken, den wir Gott überlassen, aber es betrifft auch unseren Dienst. Egal an welcher Stelle wir sagen, hier tue ich etwas für Gott, zur Ehre Gottes. Das muss nicht mal was mit Gemeinde zu tun haben. Es kann unser regulärer Beruf sein, was auch immer, Nachbarschaftsdienst oder wie auch immer. Aber dass wir auch dort merken, auch unser Dienst, unser Dienen für Gott ist nicht Jesus selber. Also mir scheint, dass man es schnell in einen Topf wirft, zu sagen, als wäre der Dienst für Gott und Gott das Gleiche, derselbe. und wo man sagen muss, nein. Jesus ist und bleibt auch immer noch der Herr über diesen Dienst. Es ersetzt ihn nicht. Auch da zählt es, loszulassen. Und dann eben dieser Punkt, anstelle der vielen Sachen zu tun, zu machen oder sich davon umtreiben zu lassen, das eine tun, was nötig ist, sprich zu den Füßen Jesu sitzen. Und gerade dort, wo wir vielleicht unruhig sind innerlich, dürfen wir wissen, okay, Augustinus hat gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Also als Gebet in Gott, ja, bis es Ruhe findet in Gott. Bei Gott, wenn unser Herz dort zur Ruhe kommt, dann ist es tatsächlich ruhig. Und das andere, gerade das Sorgen und die Aufgaben, die wir haben im Alltag, scheinen mir, sind ja Dinge, die einen davon abhalten oder schnell abhalten, vor Gott ins Gebet zu gehen. Also nach dem Motto, ich habe so viel zu tun, ich bete jetzt nicht, weil es kostet mich nur Zeit, die ich investieren kann, um Dinge zu erledigen. Und Luther hat gesagt, je mehr er zu tun hat, desto mehr muss er beten. Und ich muss eingestehen, dass ich selbst immer wieder diese Erfahrung gemacht habe, dass das eine geheimnisvolle Wahrheit ist und beinhaltet. Gerade wenn viel zu tun ist, hat man ja schnell den Eindruck, der Tag verrinnt und man kommt gar nicht hinterher, alles zu erledigen. Und nicht als magisches Rezept, aber eben als göttliche Gnade, habe ich es immer wieder erlebt, dass dort, wo ich umso mehr gesagt habe, und Gott, ich lege diesen Tag jetzt in deine Hand und das mit Gott im Gebet besprochen habe, was da alles ansteht, da war es, als würde danach auf einmal der ganze Tag wie in die Länge gezogen. Also als hätte man auf einmal viel mehr Zeit. Wo sonst die Stunden wie rasend schnell vergehen, man auf einmal viel ruhiger und viel effizienter, viel gelassener das schafft, von dem man sonst gedacht hat, das ist nie zu bewältigen. Und an der Stelle, jedem, der das erkennt, voll gut, an alle anderen, vielleicht darauf einlassen, das auszuprobieren. Zu sagen, okay Gott, schenk du mir diese Zeit, schenk du mir dieses Gelingen, dass ich eins nach dem anderen vernünftig erledigen kann. Soweit ein großer Vorteil von diesem, ja, zu Füßen Jesu zu sitzen. Und gleichzeitig ist damit ja schnell vielleicht auch die Frage verbunden, warum eigentlich? Warum eigentlich beten? Warum eigentlich Zeit für Gott nehmen? Und wo ich sagen muss, einfach weil, zweckfrei. Es geht nicht darum, dass dabei etwas herauskommt, nicht in erster Linie, sondern es geht darum, einfach Begegnungen mit Jesus zuzulassen und vor Jesus einfach zu sein. Denn ich glaube, dass es einfach das ist, zu was wir geschaffen sind. Ich habe darüber schon manchmal gepredigt, von dem her ist es auch eine Wiederholung einfach. Aber dieser Punkt, Gott hat den Menschen ursprünglich geschaffen und in einen Garten gesetzt. Und dieser Garten war nicht, also wenn in der Antike in diesem Umfeld von Garten die Rede war, dann meinte man nicht, dort ist das Kartoffelbeet und da ist der Weizen und da drüben ist der Wein, sondern dann konnte das durchaus im Grunde genommen einfach eine Parkanlage sein, in der man ja gelustwandelt ist, hat man früher gesagt, also einfach spazieren gehen konnte, einfach das genießen konnte, Menschen begegnen konnte, zur Ruhe kommen konnte, Überfluss hatte. Ja, im Nahen und Mittleren Osten ist eher ein Wasserknappheit ein Problem. Und wenn man dann einen Riesengarten hat mit wunderbaren Bäumen und Pflanzen und allem drum und dran, dann ist das Luxus. Vor allem, wenn sie eigentlich gar keinen Zweck erfüllen, sondern einfach nur da sind. Und innerhalb dieses Gartens begegnet Gott den Menschen und geht mit ihm spazieren. Begegnung. Einfach Zeit miteinander verbringen. Und als Hinweis, ich glaube, dass Beten sehr wohl auch einen Unterschied macht, wenn wir um Dinge und für Dinge bitten und auch für Menschen bitten. Ja? Allein im Vater unser heißt es, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Ja? Es heißt, es passiert nicht automatisch, sondern wir sollen beten. Und gleichzeitig finde ich es immer wieder schwierig zu überlegen, okay, wie schnell verzwecken wir Dinge? Also allein, wie oft sage ich, ich bete noch kurz. Keine Ahnung, selbst nach der Predigt oder nach der Mitgliederversammlung oder weiß ich was, ich bete noch geschwind. So wie, das müssen wir jetzt machen, damit es komplett ist oder damit irgendwas bei rauskommt oder ich weiß nicht was. Und wo ist einfach Gebet als zweckfreies Sein vor Jesus? Wo ich denke, wenn man das mit Menschen vergleicht, wie sehr wachsen Beziehungen, wenn alles, was wir an Miteinander haben, einem Zweck folgt. Also wenn jedes Gespräch, jede Begegnung immer irgendwas bei rauskommen muss, was bei rausspringen muss, rumkommen muss, was Zählbares, dass man sagen kann, hey, war doch ein guter Nachmittag, Kaffee trinken 2 Stunden, wir haben das, das, das und das gemacht und erledigt und besprochen, hier hast du noch das Protokoll. Es wäre frustrierend. Und ganz ehrlich, manchmal gibt es ja Situationen, da hat man es eilig und man geht zu jemandem oder ruft an und sofort kommt der Zweck als erstes zum Tragen. Man sagt, um was es geht. Und immer wieder merke ich, wie das fast wie ein Schlag ist. Ich weiß nicht, ja, wie es euch damit geht, persönlich, oder wie ihr das bei anderen empfindet, aber manchmal ist das echt, da merkt man, da verändert sich etwas in der Beziehung, ob da tatsächlich etwas da ist, ein ich darf hier einfach vor dem anderen sein, tatsächlich begegnen, oder dient das Ganze nur einem Zweck? Und von dem her, manchmal geht es nicht ohne in unseren menschlichen Beziehungen, es hat auch einen Zweck, aber sie können nicht nur davon leben. Und genauso sehr unsere Beziehung zu Jesus, unsere Beziehung zu Gott, ist keine Zweckgemeinschaft. Sondern es geht darum, einfach sitzen zu den Füßen Jesu um seiner selbst willen. Und auch, wenn man dann weiterliest, wenn es heißt, sie setzte sich zu den Füßen Jesu und hörte seiner Rede zu, dann gibt es einige, die betonen, okay, es geht um das Wort nach dem Motto der Predigt oder der Bibelauslegung, also der Bibellese und so weiter. Und dann geht sie nachher los und tut etwas. Erst hört sie zu, dann fängt sie an zu handeln. Und wo ich denke, ja, es geht auch um das Hören auf Jesus. Und trotzdem scheint mir auch unser Hören auf Jesus, sprich, wenn wir die Bibel lesen oder was auch immer, kann verzweckt werden. Ich kann Jesus einfach hören, zuhören, wahrnehmen, was er zu sagen hat, einfach weil es um ihn und mich geht. Oder ich kann dastehen wie im Grunde genommen ein Befehlsempfänger und sagen, okay Jesus, sag an, was du willst, ich gehe los und mach's. Aber du bist mir eigentlich egal. Eigentlich geht es nur darum, was ich zu tun habe. Auch bei Menschen wäre das schlimm. Also wenn man nur einander begegnen würde im Sinne von, ja, sag schon, was du willst und ich mach's dann. Aber ansonsten lass mich in Ruhe. Und vielleicht ist das eines der Sachen, in der ja eine Gefahr, in der auch Martha stand. Von ihrem Naturell her. Ich sage vielleicht, ich weiß es nicht genau. Aber im Grunde genommen, dass es ihr nur schnell darum ging, was ist zu tun, ich mach's. Und sich damit vielleicht selbst zum Befehlsempfänger einfach gemacht hat, klein gemacht hat. Also, es geht durchaus darum, einfach vor Jesus zu sitzen und zu wissen, ich muss nichts produzieren. Ich muss nichts hier vorweisen und ich muss nichts hervorbringen aus dieser Zeit, sondern es geht einfach um das Sein vor ihm. Und ich finde es schön, vertraute Menschen, die können auch einfach einander ansehen und einfach miteinander schweigen und haben dabei trotzdem eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Oder sie reden über irgendetwas, was eigentlich inhaltlich gar nicht das Wichtigste ist, und trotzdem entsteht dabei ein Herz-zu-Herz. Und ich glaube, darum geht es eben auch. Und jetzt weiß ich gerade die Reihenfolge der PowerPoint nicht mehr, aber ein paar praktische Schritte, wie das aussehen kann, dieses Sein vor Jesus, zu seinen Füßen sitzen. Und das eine ist, gerade wenn das viele, was zu tun ist in unserem Alltag, uns vielleicht davon abhält, uns einen Moment der Ruhe vor Jesus zu nehmen, kann es helfen zu sagen, ich schreibe mir diese Sachen auf, weil die Arbeit rennt nicht weg. Ja? Und was hinterher überfällig ist, manche Sachen sind auch nicht wichtig. Ja? Also wenn es keinen Unterschied macht, dann ist es auch egal. Und andere Dinge aufschreiben, die laufen nicht weg, hinterher erinnert man sich sowieso. Und das Zweite ist dann, ich muss jetzt einmal gucken, ja. Und das andere ist einfach, das, was einen umtreibt an Sorgen oder wie auch immer, an Jesus abgeben und bei ihm niederlegen. Und wenn man versucht, sich auf Jesus auszurichten und zu fokussieren, kommt es ja immer wieder schnell zur Ablenkung. Ja, man fängt an zu beten und die Gedanken sind schwupps gleich wieder woanders. Muss man einfach sagen, das berichten schier alle Menschen. Ja, und an der Stelle sei einfach gesagt, auch wenn wir uns ablenken lassen, dann gedanklich einfach sagen, okay, ich gehe jetzt wieder zurück zu Jesus. Einfach neu zu Jesus zurückgehen. Und ich glaube, dass es auch eine Übungssache ist. Dieses, wie schnell lasse ich mich ablenken und wie lange oder wie lange lasse ich mich, kann ich mich auf Jesus dabei fokussieren im Gebet. Und praktische Sache ist, Herzensgebet oder Jesusgebet, hat das schon mal jemand gehört? Vielleicht melden, weil das würde mich echt interessieren. Weil das ist in unserer Tradition sehr unüblich, kommt mehr aus der, orthodoxen Kirche und aus den Klöstern. Aber ich wäre heilfroh gewesen, wenn ich es früher kennengelernt hätte. Denn das Herzensgebet oder Jesusgebet ist im Grunde ein ganz simples, vorformuliertes Gebet, das man auch abwandeln kann. Und das einfach heißt, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner des Sünders. Man kann auch beten, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner als Kurzform oder Herr Jesus Christus, gib mir Sehnsucht nach dir. Es geht bei diesem Gebet eben nicht so sehr darum, ein Gebet zu sprechen, was möglichst reflektiert ist oder mein Innerstes zum Ausbruch bringt, was gerade alles in meinem Kopf ist oder Fürbitte zu leisten, sondern es geht bei diesem Gebet einfach darum, das eigene Herz und das eigene Denken auf Jesus hin auszurichten, an Jesus dran zu bleiben. Und mir scheint gerade in Situationen, in denen man nicht mehr weiß, wie man eigentlich gerade beten kann oder soll, ist das unheimlich hilfreich. Und was für mich durchaus auch für vorformulierte Gebete spricht, ist, dass mir scheint, dass die frei formulierten Gebete mit der Zeit auch immer die gleichen sind. Also nicht immer, ja, aber halt doch oft gibt es irgendwann bestimmte Formen, die man immer wieder neu betet, jeden Tag. Das ist auch okay. Und von dem her, warum nicht auch mit so einem Gebet das mal ausprobieren? Einfach, wo es darum geht, zu sagen, okay, Jesus, ich möchte jetzt ganz bei dir sein, mit meinem Herzen, mit meinem Denken. Einfach für dich offen sein, nur offenes Ohr haben für dich. Das ist etwas sehr Praktisches. Wie gesagt, gerade am Anfang, glaube ich, sehr ungewohnt, aber Einladung, das auszuprobieren. Und das andere ist, was man eigentlich auch mit jedem Text in der Bibel machen kann, Psalmgebet. Auch dort, wo man vielleicht nicht mehr gerade weiß, wie soll ich eigentlich beten, wie kann ich mich konzentrieren. Psalmen lesen bis zu einem Punkt, wo ein Vers ins Auge fällt, anspricht. Vielleicht auch eine innere Reibung auslöst. Wo man sagt, ja, das glaube ich, das ist ein wunderbarer Vers und gleichzeitig regt mich dieser Vers auf. Als Beispiel, wenn man gerade Sorgen hat, vielleicht Verlustängste von was auch immer, und dann liest der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Könnt ihr das nachempfinden, dass das so ein innerlich echt schier Kirre machen kann? Wo man sagt, ja, das weiß ich gerade nicht. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob mir nichts mangeln wird. Und wo ich glaube, dass man dann umso mehr anfangen kann, diesen Vers zu beten und zu sagen, okay Gott, und darauf will ich mich stützen. Daran will ich mich festhalten. Zu sagen, du bist mein Hirte und bei dir wird mir nichts mangeln. Und diese Sachen dann vielleicht umso mehr tatsächlich zu einem persönlichen inneren Gebet werden, die auch Kraft haben, uns zu verändern und uns näher zu Jesus zu führen. Und etwas, was immer wieder kommt, aber für mich einfach ein wichtiger Punkt ist Gebetsort. Sprich, wo hast du vielleicht einen Gebetsort innerhalb deiner Wohnung, deines Hauses, aber auch jenseits davon. Einen festen Ort, wo du sagst, da gehe ich zum Beten hin, hier dieser feste Ort hilft mir, mich auf Gott zu konzentrieren. Nicht, weil dieser Ort heiliger ist als andere, aber einfach, weil unterschiedliche Orte etwas mit uns machen. Also in einem wahrscheinlich alten, abgewrackten Fabrikhalle eine Hochzeit feiern, ist wahrscheinlich ohne Schmuck und Umgestaltung recht schwierig, weil da nicht so richtig Feierstimmung aufkommt. Ja? Aber in einem Festsaal geht das leichter. Und ich glaube, es ist genauso sehr Orte gibt, die es uns erleichtern zu beten und Orte, die es uns schwerer machen zu beten. Und ich muss erschreckenderweise sagen, dass Wohnungen und Orte, wenn ich irgendwo gewohnt habe, wo ich mir eine Gebetsecke eingerichtet habe, ich dort viel besser beten konnte, auch über lange Zeiten, als in Räumen oder Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, wo ich so etwas nicht hatte. Wo ich gedacht habe, ja, irgendwann, irgendwo kannst du schon beten. Es kann auch einfach ein bestimmter Sessel sein, wo man sagt, zum Beten gehe ich einfach dahin, setze mich auf den Stuhl, auf den Sessel oder was auch immer. Und das ist mein Ort. Und Gebetszeit. Es war vorhin schon der Punkt, okay, ja, wie viel Zeit nehme ich mir dafür, für diese Begegnung mit Jesus? Und mir scheint, dass so dieser Punkt, wann ist meine Zeit, wo ich sage, okay, da nehme ich mir Zeit für Jesus, für meine Begegnung mit Jesus, dass es gut ist, das festzulegen. Erfordert ganz schön viel Disziplin. Und trotzdem glaube ich, dass es etwas Hilfreiches sein kann. Und dahinter habe ich 168 Stunden. Das sind die Anzahl der Stunden, die eine Woche hat. Und ich muss ehrlich sagen, mich fordert das selbst heraus und das ist eine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe für nächste Woche. Herzliche Einladung, das auch zu machen. Mal durchzugehen und zu überlegen, wie viel Zeit verwende ich eigentlich für was? Wo brauche ich Zeit für feste Dinge, zum Schlafen, zum Essen, was auch immer? Und dann zu gucken, okay, wo kann ich vielleicht was ändern? Wo kann ich was umgestalten? Vielleicht Dinge auch rausstreichen. Wenn man Kinder hat, ist das schwierig, die kann man nicht ausschalten. Und doch scheint mir, dass manche auch, wenn man ein bisschen nachdenkt, zugeben müssten, okay, da gibt es auch Zeiten, die man frei machen könnte dafür. Genau, für Begegnung mit Jesus. Und eben zu überlegen, okay, wo und wie kann das eingeübt werden. Nicht als ein Muss, nicht weil Jesus uns dann mehr lieben würde, sondern schlichtweg, weil wir dazu geschaffen sind, ihm zu begegnen, zu seinen Füßen zu sitzen. Lasst uns miteinander beten. Und Jesus Christus, du siehst jeden Einzelnen von uns und dafür danke ich dir. Und du weißt, wie es in unserem Innersten aussieht. Und Jesus, ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du uns immer wieder neu zu dir ziehst und zu dir rufst. Und ich danke dir dafür, wo du einfach schon all die Jahre an uns dran geblieben bist, dass du uns zu dir gerufen hast und wir dich kennen dürfen. Und Jesus, ich möchte dich darum bitten, Herr, dass es kein totes Gerede ist, sondern dass du selbst uns immer wieder neu zu dir rufst, zum Sitzen vor dir und dass wir bei dir zur Ruhe kommen und dann auch froh und fröhlich das, was ansteht und die Aufgaben, die Herausforderungen, die vor uns liegen, angehen können. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du einfach schenkst, dass unsere Liebe zu dir wachsen darf. Amen. Dann hören wir auf das nächste Lied.
So, vielen Dank, Simon, für die ermutigenden Worte. Einfach so zweckfrei in der Liebesgemeinschaft, sage ich einfach mal, mit Jesus zu verweilen. Ja, ich habe für mich einen Punkt mitgenommen, in aller Kürze. Ich habe verstanden, es geht gar nicht um schwarz oder weiß, schwarz-matt-ha, dass viele arbeiten, ist falsch und dann hören auf Jesus, das ist richtig, sondern es geht eine Frage der Priorität. Es geht einfach darum, dass ich mir das merken möchte, dass ich erst mein ganzes Leben Jesus gebe und alle Bereiche ihm unterstelle, und dass ich dann aber fröhlich auch zum Arbeiten gehen kann. Ja. Gut, wir haben noch Geburtstage gehabt in der letzten Woche. Hans und Bernhard hatten Geburtstag und wir wünschen von ganzem Herzen Gottes Segen für das neue Lebensjahr, die Führung und Leitung unseres Gottes. Und dass ihr in seiner Hand geborgen bleibt. Und ich habe ein Wort noch für euch aus Jesaja 46, Vers 4. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe. Und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan. Ich will heben und tragen und erretten. So, zu den Abkündigungen, da gibt's momentan gar nicht so viel. Nächsten Sonntag wieder herzliche Einladung, aber zum Gottesdienst um 14 Uhr mit Simon. Nochmals mit Anmeldung, aber volles Haus, das hat geklappt. Und am Dienstag startet auch wieder Jugendkreis, oder muss man Jugendbund sagen? Egal. Also startet auf jeden Fall wieder und ihr werdet sicherlich auch froh sein, dass ihr euch wieder treffen könnt. Wir waren auch sehr froh, dass unser Hauskreis gestartet hat. Und ich denke, die Hauskreise finden je nach Absprache wieder hier im Gemeinschaftshaus oben statt. Und dann darf ich noch einen kurzen Hinweis geben vom Johann Becker von Open Doors, der im Herbst wieder zu uns kommt. Der war auch schon mal da. Der hat gesagt, wenn es möglich ist, gebt doch noch bei den Abkündigungen Hinweis. Es gibt was ganz Neues, nämlich seit Corona begonnen hat, haben sie sich auch was überlegt und bieten jeden Samstag um 18 Uhr im Internet einen Livestream an in einem neu gegründeten Hoffnungszentrum, wo auch der Johann Becker jetzt zukünftig arbeiten wird. Und da gibt's eine Predigt, ja, ein geistlicher Impuls mit Informationen, auch mit Gebet für verfolgte Christen. Ja, dann gibt's ganz neu, das war vor der Predigt, da muss ich schnell gucken. Genau, am Mittwoch gibt's noch etwas Neues, das der Matthias Böker anbietet. Auch eine Zoom-Veranstaltung, wo man Fragen loswerden kann zu Corona. Er lädt dazu herzlich ein. Genauere Informationen dazu werden per E-Mail noch heute Abend verschickt. Dann als letztes nochmal zum Rausgehen, den Seitenausgang bitte benutzen und dann vielleicht sich so verteilen zu den Gesprächen, dass nicht alle drinnen, nicht alle draußen sind. Dann haben wir den Abstand, der uns ja schon richtig so ein bisschen wie eingeimpft ist. Also sind wir schon gewohnt, der normale Abstand zu halten. Und verteilt euch drinnen und draußen einfach zu euren Gesprächen. So, dann möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Ja, dass ihr als geliebte Kinder in der Gemeinschaft und in der Nähe von Jesus Christus bleiben sollt, dürft in der nächsten Woche. Und jetzt wollen wir uns auch noch unter den Segen und ein Segenslied stellen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.